Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Noch zweimal beschäftigen wir uns in dieser Sendereihe mit dem Buch der Offenbarung. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen. Die christlichen Gemeinden haben es nicht leicht am Ende des ersten Jahrhunderts, denn schon seit einigen Jahrzehnten hat die Endzeit begonnen, nämlich spätestens mit der Himmelfahrt von Jesus Christus, ihrem Herrn. Und die Verfolgungen haben auch sehr bald eingesetzt, nachdem Jesus zurückgekehrt ist in die unsichtbare Wirklichkeit seines Vaters. Zum Ende des ersten Jahrhunderts sind sie sogar noch heftiger geworden. Denn Domitian, römischer Kaiser damals, ging rigoros gegen alle vor, die ihn nicht als Herrn und Gott und als Retter des Reiches anerkannten und als Gott verehrten. Für Christen unmöglich. Deshalb offenbart sich Jesus seinem alten Weggefährten und Nachfolger Johannes. Damit seine Leute trotz Endzeit und Verfolgung nicht den Mut verlieren, lässt er den Johannes nun als Propheten hinter die Kulissen der Welt schauen. Denn hinter dem Sichtbaren spielt sich gerade in der unsichtbaren Welt alles Wesentliche ab. So zeigt Jesus nun seinem Propheten die Macht und Herrlichkeit des Allmächtigen auf seinem Thron. Damit wissen alle Jesus-Nachfolger, nicht der Kaiser in Rom hat das Heft in der Hand, sondern nur einer, unser Gott, der Allmächtige. Alle Macht über die Geschicke der Weltgeschichte hat der Lebendige seinem Sohn anvertraut, Jesus Christus, dem Herrn der Gemeinde. Das geschlachtete Lamm wird er in den Visionen genannt. Denn er gab sein Leben als Opfer, um Menschen mit Gott zu versöhnen. Und diesem geopferten Messias ist nun alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Er ist Gott und Herr über alles, auch über den römischen Kaiser. Selbst der Teufel und alle seine dämonischen Helfer sind voll und ganz in der Hand von Jesus. Am Ende der Endzeit wird das alles offenbar werden. Dann wird Jesus sichtbar erscheinen und alle seine Feinde und jeden Widerstand niederwerfen. Und so errichtet er seine Herrschaft und der lebendige Gott erschafft eine völlig neue Welt. Nach der Vision von der neuen Schöpfung lenkt Jesus noch einmal den Blick seines Propheten auf ein ganz zentrales Element innerhalb der neuen Welt, und zwar auf das neue Jerusalem. Denn diese heilige, ebenfalls völlig neu geschaffene Stadt verkörpert in der Vision die Braut des Messias, des Lammes Gottes. Also die vollendete Gemeinde, die nun endlich ihren Gott so sieht, wie er ist. Diese Vision von der Gemeinde als der Braut des Messias ist zugleich die letzte Vision des Buches. Daraus haben wir noch einen Abschnitt vor uns, nämlich aus dem Buch der Offenbarung, Kapitel 22, die Verse 1 bis 5. Darin schreibt der Prophet Johannes, »Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes.« Mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens, die tragen 12-mal Früchte, jeden Monat bringen sie ihre Frucht, und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Und es wird nichts Verfluchtes mehr sein, und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein, und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen, und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und es wird keine Nacht mehr sein, und sie bedürfen keiner Leuchte und nicht des Lichts der Sonne. Denn Gott der Herr wird sie erleuchten, und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dieser letzte Abschnitt in der letzten Vision des Buches ist ganz sicher der Höhepunkt jener Schau von der neuen Welt und dem neuen Jerusalem. Denn hier wird noch einmal auf den Mittelpunkt der heiligen Stadt verwiesen, wenn auch mit etwas anderen Begriffen als zuvor. Und dazu wird die Vision hier auch noch intensiver und eindringlicher. Das Zentrum des neuen Jerusalem aber ist niemand anderes als Gott selbst und natürlich nicht vom Allmächtigen zu trennen, der Gottessohn Jesus Christus. Ihr gemeinsamer Thron bildet das Herzstück der gesamten neuen Welt und natürlich das Herz des neuen Jerusalem, der Braut des Messias, der vollendeten Jesusgemeinde. Und von dem Leben, das in Gott selbst ist, werden sie empfangen und leben als die Bewohner der neuen Welt, die Jesusleute. Und das bis in alle Ewigkeit. So schreibt Johannes in Vers 1, und er zeigte mir einen Fluss, das Wasser des Lebens. Erneut bezieht sich der alte Freund von Jesus auf den Engel, der ihm in dieser Vision das neue Jerusalem zeigt. Dieser Gottesbote weist den Johannes nun auch auf den Fluss hin, wie in Vers 1 betont wird. Johannes sieht also einen ganzen Fluss, der nichts anderes mit sich führt als das Wasser des Lebens. Schon zweimal war die Rede vom Wasser des Lebens in der Offenbarung, und zwar von dessen Quellen. Erblickt Johannes nun den ganzen Fluss dieses Lebenswassers, dann ist das zweifellos der Höhepunkt, wenn es um das Leben geht, das Gott schenkt. Denn nichts anderes meint die Rede vom lebendigen Wasser. Es ist das Sinnbild für das echte, übersprudelnde Leben und für das Heil, das von Gott kommt und das er schenkt. Im ersten Teil der Bibel hören wir vom Paradies, das es gleich von 4 mächtigen Flüssen umgeben war. Wenn Gott sein Heil zu seinen Menschen bringt, hat das auch meist bildhaft mit reichlich Wasser zu tun. Und dabei ist Gott selbst die lebendige Quelle. Schließlich hat auch Jesus ganz direkt von den Strömen des lebendigen Wassers gesprochen und dabei auf den Heiligen Geist verwiesen. Das gibt dem Vers 1 hier noch eine tiefere Bedeutung. Gott und das Lamm und der Heilige Geist, den beide aussenden, die gesamte Dreieinigkeit Gottes also, trägt das wahre Leben in sich und verschenkt es an diejenigen, die in der neuen Welt Gottes ankommen, und zwar geradezu verschwenderisch großzügig. Das Leben aus Gott selbst erhalten also alle, die an Jesus Christus glauben. Deshalb warnt Jesus auch so eindrücklich davor, jeder, der ihm nicht folgt, wird das wahre Leben nicht sehen. Liebe Hörer, nicht einmal sehen. Das Leben, das hier in der neuen Welt im Überfluss zu finden ist. Gleich ein ganzer Fluss voll echtem und überquellendem Leben aus Gott. Der Prophet ergänzt in Vers 1, klar wie Kristall, so erscheint der Fluss von Wasser des Lebens. In der Vision vom himmlischen Thronsaal schrieb Johannes, vor dem Thron Gottes war etwas wie ein gläsernes Meer, gleich einem Kristall. Ist das gläserne Meer nun zum Fluss geworden? Der Hinweis auf die Klarheit wie Kristall an beiden Stellen legt diese Vermutung nahe. Zumal nun im Vers 1 auch prompt vom Thron Gottes die Rede ist. Der Fluss geht vom Thron Gottes und des Lammes aus. In einigen Prophetien des Alten Testaments scheint es so, als ginge das Wasser des Lebens vom Tempel in Jerusalem aus. Doch Vers 1 hier in der Offenbarung macht deutlich, das Wasser des Lebens geht von Gott selbst aus. Es wird keine indirekten Gottesbegegnungen mehr geben, bei denen ein Tempel notwendig wäre. Gott muss sich nun nicht mehr verbergen. Nein, was in der neuen Welt möglich ist, zwischen Gott und seinen Menschen, ist völlig neu, atemberaubend neu. Wir hören gleich davon in Vers 4. Daher gibt es auch keinen Tempel mehr, wie Johannes ein paar Verse zuvor ausdrücklich erwähnte. Ununterbrochen strömt nun das Leben Gottes und seines Sohnes Jesus in die neue Welt hinaus. Dieser Thron ist das Herz der neuen Welt, ihre zentrale Quelle allen Lebens. Und sie lebt ganz aus dem einen, der allein das Leben ist, Gott der Allmächtige und das Lamm Jesus Christus. Die ersten Worte von Vers 2 gehören vermutlich noch zu dem Fluss des Lebens aus Vers 1, der vom Thron Gottes ausgeht. Dort heißt es, in der Mitte ihrer Straße. In der Mitte der Straße des neuen Jerusalem entspringt der Fluss also, der das Wasser des Lebens ist. Und das stimmt völlig überein mit dem, was wir in anderen Visionen der Offenbarung im Zentrum vorfinden. Im himmlischen Thronsaal stand bereits der Thron Gottes im Mittelpunkt. Auch Jesus ist die zentrale Person mitten vor dem Thron Gottes. Hier in Vers 1 am Ende des Buches ist es nun erneut der Thron des Allmächtigen und des Lammes, der im Zentrum der Straße und der ganzen Stadt zu finden ist. Gott und sein Messias, sie und nichts anderes, bilden das Herzstück der neuen Welt. Und mitten aus diesem lebendigen Brennpunkt strömt das Heil Gottes und sein Leben. Und zwar so mächtig wie ein prächtiger Fluss. Und so fährt der alte Apostel fort in Vers 2, und auf beiden Seiten des Flusses stehen Bäume des Lebens. Johannes hat wohl eine regelrechte Allee von Bäumen vor Augen, die den Fluss des Lebens auf beiden Seiten säumt. Dabei greift Jesus in dieser Vision augenscheinlich auf ein prophetisches Gesicht zurück, das Gott bereits dem Hesekiel offenbart hatte. Sowohl hier in der Offenbarung als auch bei Hesekiel durchflutet der Fluss offenkundig die ganze neue Welt. Denn die Völker, die jene neue herrliche Erde besiedeln, leben von den Bäumen, die entlang des Lebensstroms stehen. So klingt das in Vers 2. 12-mal tragen sie Früchte, jeden Monat geben sie ihre Frucht, und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Die Szene deutet wohl an, der Fluss speist mit dem überfließenden Leben Gottes die Bäume an seinen Ufern. Dadurch tragen sie eine unendliche Fülle an Früchten, von denen die Menschen leben können. Auch wenn hier nichts davon gesagt ist, dass die Jesusleute in der neuen Welt vom Ertrag der Lebensbäume essen, so scheint das doch eindeutig der Fall zu sein. Denn Jesus sagte bereits am Anfang des Buches zu seinen Leuten in Ephesus, »Wer an mir festhält, dem werde ich zu essen geben vom Baum des Lebens, der im Paradies Gottes steht.« In der neuen Welt lebt also jeder vom Wasser des Lebens, das von Gott ausgeht. Ob es nun direkt getrunken wird oder ob das Leben aus Gott über die Früchte der Bäume des Lebens zu den Bürgern der neuen Welt kommt, das ist wohl nicht entscheidend. Vergessen wir nicht, Jesus offenbart Johannes Wahrheiten über Gott und das Leben in der neuen Welt. Und diese Wahrheiten offenbart er durch die lebendige Bildsprache seiner Visionen. Für das Wasser des Lebens heißt das, Jesus greift auf verschiedene bildhafte Vergleiche zurück, um zu verdeutlichen, jeder Mensch der neuen Welt empfängt das Leben aus Gott. Nun berichtet Johannes am Ende von Vers 2, die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Nach der Vision von der neuen Welt gibt es dort keinerlei Krankheiten mehr. Alles hat Gott neu geschaffen und die erste Welt ist völlig vergangen. Samt Krankheiten, Leid und Tod. Es gibt auch keinerlei Grund, diese klaren Aussagen aufzugeben. Für das Verständnis hier kann nun Folgendes hilfreich sein. Wenn Jesus zum Beispiel die gute Nachricht von Gottes Herrschaft verbreitete, gehörte für ihn das Heilen von Krankheiten meist mit dazu. Er konnte sogar im Zusammenhang mit Menschen, die ohne Gott leben, von Kranken sprechen. Von Kranken, die einen Arzt brauchen. Dann kann also die Aussage von der Heilkraft der Blätter an den Bäumen des Lebens bedeuten, jetzt, wo mit der neuen Welt Gottes Reich endgültig zu den Menschen gekommen ist, ist damit auch das Leben aus Gott im Überfluss für jeden vorhanden. Und dieses Leben aus Gott hat eben auch heilende Wirkung. Da Johannes wohl hunderte dieser Bäume des Lebens vor Augen hat, wird hier erneut, aber wieder mit einem anderen Bild, davon gesprochen, dass es hier in der neuen Welt so viel heilende Lebenskraft Gottes gibt. Keine Krankheit hat hier noch irgendeine Chance, das Leben eines Menschen zu beeinträchtigen. Oder mit anderen Worten, Krankheit ist hier kein Thema mehr. Es gibt sie nicht mehr. Die Rede von den Bäumen des Lebens erinnert natürlich an das ursprüngliche Paradies. Da es dort wohl nur einen Baum des Lebens gab, scheint Jesus mit dieser Vision darauf hinzuweisen, die neue Welt bietet unendlich viel mehr als das erste Paradies. Darauf verweist auch Vers 3. Es wird nichts mehr geben, das der Fluch Gottes trifft. Im ersten Paradies gab es die Schlange, die am Ende Gottes Fluch getroffen hat. Dort drohte die Gefahr, ganz sicher sterben zu müssen, wenn das einzige Gebot Gottes übertreten wurde. Aber all das ist nun vorüber, und zwar endgültig. Die neue Erde ist absolut ohne Sünde, ohne irgendetwas, was der Heiligkeit Gottes zuwider wäre. Deshalb kam ja auch der neue Himmel zur neuen Erde. Und so steht er nun da, der Thron des Lebendigen und seines Sohnes. So, wie es weiter heißt in Vers 3, der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt stehen, und seine Knechte werden ihm dienen. Dienen heißt hier so viel wie dienen als Priester und anbeten. Schon ganz am Anfang des Buches schreibt Johannes den Jesusleuten, von Jesus seid ihr zu einem Königreich von Priestern gemacht. Das ist nun vollends offenbar. Weder der Sünde noch dem Tod oder dem Teufel müssen die Menschen Gottes in der neuen Welt dienen, sondern nur noch dem, der unendliche Lebensfülle in sich trägt, und dem Lamm, das sie liebt und für sie gestorben ist. Damit strebt die Vision auf den nächsten Höhepunkt zu. Vers 4 lautet, sie werden sein Angesicht schauen. Beim letzten Gericht Gottes hieß es noch, die erste Schöpfung floh vor Gottes Angesicht. Die neuen Menschen aber in der neuen Welt sehen ihn nun, ihren Gott, der sie so sehr lieb hat, und den sie lieben. Jetzt können sie sich an ihm noch viel mehr freuen und ihm weitaus inniger dienen, als ihnen das in der ersten Schöpfung gelungen ist. Denn Gottes Gesicht zu sehen hat durchaus einen gottesdienstlichen Anklang. So hieß es zum Beispiel, vor Gottes Angesicht erscheinen. Und das bedeutete, sich im Tempel zu versammeln. Und dies ist ganz und gar keine einseitige Angelegenheit. Dazu Johannes in Vers 4, und sein Name ist auf ihre Stirn geschrieben. Wenn die Jesusleute in der neuen Schöpfung Gott ins Angesicht blicken dürfen, dann empfangen sie zugleich auch etwas von seiner Herrlichkeit. So zeichnet sich jetzt auch der Name des Allmächtigen auf ihnen ab. Und zwar auf ihren Stirnen, wie es in Vers 4 heißt. Nun passt endlich zusammen, was zusammengehört. Der heilige Gott versammelt geheiligte Menschen um sich. Johannes formulierte das einmal so: Wir werden ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist es wohl, was in Vers 4 beschrieben wird. Schließlich hören wir in Vers 5, es wird keine Nacht mehr geben, und sie brauchen weder das Licht einer Lampe noch das Licht der Sonne, denn der Herr, ihr Gott, wird über ihnen leuchten. Das wurde in dieser Vision schon einmal so ähnlich beschrieben. Hier wird es vielleicht noch einmal besonders auf das Erscheinen der vollendeten Gemeinde Jesu vor Gott bezogen, vor seinem Angesicht. Denn hier sollte seine Herrlichkeit nicht minder leuchten als im Rest der Stadt. Obwohl, genauer betrachtet, es in Vers 5 gar nicht um die Herrlichkeit Gottes geht. Denn hier ist es Gott selbst oder sein Gesicht, das über seinen Leuten leuchtet. Und das ist wohl doch ein Unterschied, der hier bewusst gesetzt wird. Und die Anspielung auf den berühmten Segen Aarons ist nicht zu überhören. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Das wird nun Wirklichkeit, tatsächlich erfahrbare Wahrheit. Vers 5 endet mit den Worten, und sie werden herrschen in alle Ewigkeit. Gemeint sind wieder die vollendeten Messias-Nachfolger, die für alle Ewigkeit herrschen werden. Wie bei der Erschaffung des Menschen auch, ist hier wohl daran gedacht, dass auch die neuen Menschen über die neue Schöpfung herrschen. Und zwar als Statthalter Gottes, als seine Bevollmächtigten. Das jedenfalls ist im Alten Testament die Bedeutung des Ausdrucks Ebenbild Gottes, nachdem der Mensch einst erschaffen wurde. Übrigens wurde ein König oder Herrscher im alten Orient als Hirte betrachtet, und damit hatte er die Aufgabe, für sein Volk gut zu sorgen. So gilt es wohl schon heute für alle Jesus-Nachfolger, sich von innen heraus durch den Geist Gottes umgestalten zu lassen, zu einem Menschen mit priesterlichem Herzen und dem Wesen eines guten Hirten. Denn das ist unsere Zukunft, und zwar für alle Zeiten. So schließt die letzte Vision im Buch der Offenbarung. Doch noch folgen einige wichtige und durchaus gewichtige Sätze, die das gesamte Buch abschließen. Hören Sie zunächst die Verse 6 bis 9. Und er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und der Herr, der Gott des Geistes der Propheten, hat seinen Engel gesandt, zu zeigen seinen Knechten, was bald geschehen muss. Siehe, ich komme bald. Selig ist, der die Worte der Weissagung in diesem Buch bewahrt. Und ich, Johannes, bin es, der dies gehört und gesehen hat. Und als ich's gehört und gesehen hatte, fiel ich nieder, um anzubeten zu den Füßen des Engels, der mir dies gezeigt hatte. Und er spricht zu mir, tue es nicht, denn ich bin dein Mitknecht und der Mitknecht deiner Brüder, der Propheten, und derer, die bewahren die Worte dieses Buches. Bete Gott an. Zusammen mit der Einleitung des Buches bilden die Schlussworte ab Vers 6 eine einzige große Klammer um den Inhalt der Offenbarung. Dabei greifen die Abschlusssätze die Aussagen des Buchanfangs wieder auf. Doch jetzt werden sie sogar noch verstärkt und erweitert. Es ist nicht immer sicher auszumachen, wer bei den jeweiligen Reden am Ende des Buches spricht. In Vers 6 meldet sich vielleicht der Engel vom allerersten Vers des Buchanfangs wieder. Da heißt es, und der Engel sagte zu mir, diese Worte sind zuverlässig und wahrhaftig. Zum dritten Mal erklingt diese Bestätigung für Worte der Offenbarung. Und das bedeutet, das Buch atmet das Wesen des Allmächtigen, denn er und sein Sohn sind zuverlässig, treu und wahrhaftig. Die Worte der Offenbarung werden also niemals vergehen oder überholt sein, denn es sind Gottes Worte. Und weiter in Vers 6. Gott, der Herr der Geister der Propheten, hat seinen Engel gesandt. Gott ist der Herr über alle Visionen und Gesichte, die er seinen Propheten offenbart hat durch seinen Geist. Hier spricht also derselbe Gott, der sich schon Mose, Jesaja, Hesekiel und all den anderen Propheten des Alten Testaments mitgeteilt hat. Dieser Gott hat jetzt auch durch das Buch der Offenbarung gesprochen. Und damit haben wir hier ebenso Gottes Wort vor uns wie beim Alten Testament. In Vers 6 setzt Johannes fort, Gott hat seinen Engel gesandt, um seinen Knechten zu zeigen, was mit Schnelligkeit geschehen muss. So hieß es bereits im allerersten Vers der Offenbarung. Doch hier, zum Schluss des Buches, folgt sofort eine leidenschaftliche Steigerung, voller Energie und unerschütterlicher Kraft. Siehe, ich komme schnell. So Vers 7. Der Plan Gottes mit dieser Welt gipfelt in diesem Ausruf. Vermutlich ist es Jesus selbst, der sich hier zu Wort meldet. Und wie in der Offenbarung beschrieben, kommen seine Gerichte über die Erde, genauso wie er selbst wiederkommen wird, als König der Könige und Herr aller Herren. Niemand kann ihn aufhalten, und wenn es soweit ist, geschieht das alles schnell. Dem schließt sich nun in Vers 7 die gleiche Seligpreisung an, wie sie auch schon in der Einleitung zu hören war. Glücklich zu nennen ist, wer die prophetischen Worte dieses Buches beherzigt. Jetzt am Ende hat der Hörer die Worte der Prophetie dieses Buches vernommen. Und wer sich daran hält, an Jesus glaubt und an ihm festhält, der gehört zu den Menschen, die wirklich zu beneiden sind. Denn Gott wird sie als Erben einsetzen, als Erben seiner herrlichen neuen Welt. Nachdem sowohl der Engel Gottes als auch Jesus selbst die göttliche Herkunft der Offenbarung noch einmal bekräftigt haben, schließt sich auch Johannes an. Und er bezeugt in Vers 8, ich, Johannes, habe dies gehört und gesehen. Erneut ist er also Augen- und Ohrenzeuge dessen, was Jesus ihm enthüllt hat. Ganz ähnlich hat er sich auch in seinem Bericht über Jesus ausgedrückt im Johannesevangelium. Auch wenn Johannes hier bezeugt, dass er das alles gesehen und gehört hat, was im Buch der Offenbarung steht, so läuft er doch zu keiner Zeit Gefahr, sich selbst zu überheben. Angesichts der göttlichen Macht und der Wucht der geschauten Visionen geschieht das genaue Gegenteil. Und als ich es hörte und sah, fiel ich dem Engel, der mir dies gezeigt hatte, zu Füßen, um ihn anzubeten. Da sagte er zu mir, »Tu das nicht«, ich bin nur ein Mitknecht wie du und deine Brüder, die Propheten, und wie alle, die sich an die Worte dieses Buches halten. Bete Gott an. So die Verse 8 und 9. Der Engel reagiert unverzüglich. Anbetung kommt nicht ihm zu, sondern allein Gott. Deshalb verweist der Himmelsbote auch sofort auf ihn, auf den Allmächtigen. Schon nach dem Lob im Himmel gab es eine ganz ähnliche Szene. Dabei wird in Vers 9 deutlich, die Engel dienen Gott auf ihre Weise. Und ebenso verhalten sich die Jesusleute. Beide sind Diener des Höchsten und seines Christus. Letzterer ist ja übrigens selbst ein Diener, ja sogar der größte von allen. Außerdem nennt der Bote Gottes in Vers 9 alle Mitchristen des Johannes Propheten. Ja, die Gemeinde des Messias hat einen prophetischen Auftrag. Und der heißt, die gute Nachricht von Jesus den Menschen auf der Erde zu bezeugen. Dazu ermutigt auch das Buch der Offenbarung, denn es bekräftigt erneut die Macht und die Liebe ihres Herrn. Und deshalb ist den Jesusleuten dieses Buch auch so kostbar. Sie richten sich nach seinen Worten und halten daran fest, bis zum letzten Tag der Menschheitsgeschichte, bis zu dem Augenblick, an dem ihr Herr wiederkommt, sichtbar für die ganze Welt in Macht und Herrlichkeit. Die vorletzte Folge unserer Sendereihe Durch die Bibel geht zu Ende und damit auch die vorletzte Folge zum Buch der Offenbarung. Natürlich gibt es in der nächsten Ausgabe die Fortsetzung. Wenn Sie mögen, bis dahin und Gottes Segen mit Ihnen.